NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend und hier ein kurzer Überblick der Themen der kommenden halben Stunde. Öl, viel Öl ist in der Ostsee vor Polen gefunden worden. Auf der deutschen Seite gibt es durchaus Bedenken, was die mögliche Förderung angeht. Ja, und beide haben im Mai angefangen, Kanzler Friedrich Merz und auch der neue Ministerpräsident in Niedersachsen, Olaf Lies. Heute war der Kanzler zu Gast. Wie können Bund und Länder enger zusammenarbeiten? Das war eine Frage, die sie diskutiert haben. Und wir beginnen mit der Pflege. 3.108 Euro. Das ist der Durchschnitt in Deutschland. So viel muss pro Monat für einen Heimplatz als Eigenbeteiligung zugezahlt werden. Die Kosten steigen. Regional gibt es aber große Unterschiede. In Bremen zum Beispiel liegen die Kosten im ersten Jahr, also für neu in Pflegeheimen aufgenommene Personen, bei 3.449 Euro. Woran liegt das? Fragen wir gleich einen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Zunächst aber einen Überblick von Nicole Konert aus Berlin.
Pflegebedürftige müssen jetzt noch tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr zahlen sie jetzt im Durchschnitt 3.108 Euro monatlich an Eigenanteil für ihren Pflegeplatz im ersten Jahr. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Am teuersten ist es nach einer Studie des Verbandes der Ersatzkassen in Bremen. Da liegt der Eigenanteil bei gut 3.500 Euro. Am günstigsten ist es in Ostdeutschland. In Sachsen-Anhalt zahlen Pflegebedürftige durchschnittlich gut 2.600 Euro. Gründe für die höheren Kosten sind zum einen die gestiegenen Gehälter für Pflegekräfte. Das wirkt sich auch auf den Eigenanteil für den Pflegeplatz aus. Auch die Unterbringung kostet inzwischen mehr. Grund dafür sind zum Beispiel gestiegene Energiekosten oder auch das Essen ist teurer geworden. Die Politik will nun gegensteuern und hat eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern gegründet, die bis Ende des Jahres Reformvorschläge vorlegen soll. Geleitet wird diese Gruppe von Gesundheitsministerin Nina Wagen. Das Ziel, Pflege darf kein Armutsrisiko sein. Das ist auch im Koalitionsvertrag geregelt. Darin heißt es, dass der Eigenanteil bei der Pflege begrenzt werden soll. Doch wie das genau gehen soll, das ist nun der Job der Arbeitsgruppe. Ideen gibt es viele, zum Beispiel mehr Steuergelder für die Finanzierung der Pflegekosten einzusetzen, eine Pflegevollversicherung oder auch eine private Zusatzversicherung.
Ja, soweit schon der Überblick von Nicole Konert. Und ich habe darüber heute Nachmittag gesprochen mit Professor Stefan Sell. Er ist Sozialwissenschaftler an der Uni Koblenz und im Erstberuf selbst Krankenpfleger. Und ich habe ihn gefragt, also in fast allen Bundesländern sind die Preise für die Pflege im Heim deutlich gestiegen. Fällt das jetzt unter die allgemeine Entwicklung und Preissteigerungen, also Löhne, Lebensmittel, Energie, alles teurer? War diese Entwicklung für Sie so absehbar?
Also wir haben tatsächlich in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Diskussion, dass die Anstiege der Belastung der pflegebedürftigen Bewohner überdurchschnittlich stark ist. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, weil es hier um ein Systemproblem geht, was man kurz erklären muss. Die meisten Hörerinnen und Hörer denken, wenn sie Pflegeversicherung hören, ob bewusst oder unbewusst, denken sie an ihre Krankenversicherung. Und da ist es so, wenn sie jetzt zum Arzt gehen oder sie brauchen eine Operation, dann bezahlt im Wesentlichen die Krankenversicherung alle anfallenden Kosten für die OP, für die Behandlung. Und diese Vorstellung einer Vollversicherung haben viele auch beim Stichwort Pflegeversicherung. Die ist aber nun ganz anders konstruiert. Ich will Ihnen das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn Sie heute in einem Pflegeheim untergebracht werden müssen und Sie sind im höchsten Pflegegrad, Pflegegrad 5, das heißt, das sind wirklich schwerst pflegebedürftige Menschen, dann zahlt die Pflegeversicherung einen festen Betrag, 2085 Euro im Monat und mehr nicht. Alle Kosten, die darüber hinausgehen und anfallen in dem Pflegeheim, die müssen von den Bewohnerinnen und Bewohnern über diese sogenannten Eigenanteile selber aufgebracht werden. Und diese Eigenanteile, um die es ja auch heute wieder geht, die sind in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen. Die sind aber deswegen überdurchschnittlich stark gestiegen, weil der Hauptkostentreiber war in in der Vergangenheit waren und sind die Personalkosten. Und jeder von uns wird ja zugegebenermaßen sagen, ist doch eine super Sache, wenn die Leute besser bezahlt werden für diese wichtige Arbeit, die sie da machen. Ja, aber dadurch, dass die Pflegeversicherung nur einen festen Betrag zahlt, der auch nur unregelmäßig mal nach oben angehoben wird, muss sozusagen jeder Anstieg bei den Personalkosten zu 100% von den Bewohnern finanziert werden. Ja. Und das erklärt diesen Anstieg. Ne?
Und da haben Sie einen Hauptpunkt ja schon angesprochen. Wir wollen natürlich alle faire Löhne, gerade für pflegendes Personal. Und da mangelt es ja ohnehin schon. Vielleicht noch ein Satz, Herr Sell. Wieso wird aber, je länger Pflege dann dauert, es immer günstiger in der Eigenleistung?
Ja, das wird es erst seit einigen wenigen Jahren. Da hat man nämlich eine Gesetzesänderung gemacht, weil damals schon diese Eigenanteile unerträglich hoch angestiegen waren. Und da hat man gesagt, da muss man eine Entlastung herbeiführen. Und diese Entlastung, ich kann ja nichts dafür, dass es so kompliziert ist, ist dann gestaffelt nach der Dauer ihres Aufenthalts im Pflegeheim. Also vereinfacht gesagt, im ersten Jahr bekommen Sie von dem Eigenanteil für die Pflegekosten 15% von der Pflegeversicherung erlassen oder zugeschossen, je nachdem, wie man es sieht. Und wenn Sie dann länger durchhalten, wenn Sie zum Beispiel mehr als 3 Jahre in dem Pflegeheim sind, dann kriegen Sie sogar 75% dieses Eigenanteils von der Pflegeversicherung erstattet. Mhm. Diese Staffelung, ich muss es leider so zynisch formulieren, berücksichtigt natürlich die Tatsache leider, dass sehr, sehr viele Menschen, die meisten Bewohnerinnen und Bewohner, gar nicht länger als 3 Jahre in einem Pflegeheim verbringen, sondern leider versterben die meisten in den ersten 2 Jahren ihres Aufenthalts. Und da habe ich ja nur sehr geringe Zuschüsse. Also da wollte man dann auch ein bisschen Geld sparen.
Und wenn wir auf die regionalen Unterschiede schauen, Sie haben ja schon bemerkt, Herr Professor Sell, dass vor allen Dingen die Personalkosten da so zu Buche schlagen. Aber wenn ich sehe, Mecklenburg-Vorpommern 2752 Euro im Schnitt und in Bremen 3449, das sind 700. Kommt das wirklich alles beim Personal in Bremen an?
Nein, 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 auf gar keinen Fall. Man hatte in der Vergangenheit niedrigere Kosten, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, und man hatte hier im Westen Bundesländer, die in der Vergangenheit sich hohe Heimkosten verhandelt haben. Und das schlägt sich also bis heute durch. Also vereinfacht gesagt, es ist nur historisch zu verstehen, diese sehr großen Unterschiede zwischen den Bundesländern.
Meine letzte Frage an Sie richtet sich aber tatsächlich auch an Ihr erstes Berufsleben, Herr Sell, weil die Frage ja schon ist, welche Folge haben diese hohen Kosten für Pflegebedürftige selbst, aber auch ihre Familien, wenn auch eben das Armutsrisiko mit angesprochen wird?
Ja, ziemlich dramatische. Also, weil wir sehen müssen, wenn Sie vor 30 Jahren in ein deutsches Pflegeheim in Hamburg, Bremen oder wo auch immer gegangen wären, dann hatten Sie damals eine Drittelmischung. Also ein Drittel war so fit, dass die im Prinzip noch Ausflüge machen konnten, nur Hotellerieleistungen in Anspruch genommen haben. Ein Drittel war normal und ein Drittel war schwerpflegebedürftig. Wenn Sie heute in ein Pflegeheim gehen, dann haben Sie fast nur noch schwer- oder schwerstpflegebedürftige Fälle. Gleichzeitig aber, es werden immer mehr Menschen, was sie auch wollen, und das ist auch gut so, zu Hause versorgt. Über 80% der Pflegebedürftigen sind gar nicht in den Heimen, sondern zu Hause und werden von ihren Angehörigen teilweise mit Hilfe ambulanter Pflegedienste versorgt. Mhm. Und da sehen wir eine massive Überforderung der natürlich kostengünstigsten Variante der Angehörigenpflege. Wir sehen aber auch, dass der Druck wächst, ein Heimeintritt vor dem Hintergrund dieser enormen finanziellen Belastung so lange wie möglich hinauszuzögern, auch unter Inkaufnahme letztendlich des Aus- und Fernnutzens der pflegenden Angehörigen. Und das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung. Und deswegen mein dringender Appell Appell seit vielen Jahren, mit anderen auch, vor allem angesichts der vielen Pflegebedürftigen, die in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auf uns zukommen. Denken Sie an die Babyboomer-Generation. Wir werden vor Ort neue auch Versorgungsformen entwickeln müssen, weil so viele Pflegeheime werden wir gar nicht bauen und betreiben können. Wir müssen vor Ort neue Wege gehen mit Wohngemeinschaften, mit der Einbindung auch von Ehrenamt und anderen Hilfsformen, um eine halbwegs menschenwürdige Pflege zu gewährleisten.
Sagt Professor Stefan Selles, Sozialwissenschaftler an der Uni Koblenz. Die Pflegekosten in Deutschland, sie steigen weiter. Migrationspolitik ist ein Dauerthema in der EU. Wir haben zuletzt ja auch über verstärkte Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums berichtet. Damit sollen erst gar nicht so viele Migranten nach Deutschland einreisen können. Heute haben die Innenministerinnen und Minister der EU in Kopenhagen darüber beraten, die Zahl der Rückführungen deutlich zu erhöhen. Geplant sind auch Abschiebungen in Drittstaaten und Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU macht sich für entsprechende Abkommen stark. Aus Kopenhagen berichtet Katrin Schmidt.
Geht es nach Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, könnte die Idee der Return Hubs, der Abschiebezentren außerhalb der EU, schon sehr bald praktisch Gestalt annehmen. Es sei deutlich geworden, dass sich womöglich eine kleine Gruppe von EU-Staaten zusammenschließen könnte, um in Drittstaaten Zentren zu organisieren, in denen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber koordiniert wird. Schweden hat in Aussicht gestellt, ein entsprechendes Pilotprojekt anzustoßen. Ich will das auch für Deutschland nicht ausschließen, dass wir uns bei anderen mit anschließen, so Dobrindt in Kopenhagen. Grundsätzlich gehe es aber darum, einen gemeinsamen europäischen Rahmen für mehr und schnellere Abschiebungen zu schaffen. Der dänische Gastgeber zeigte sich nach den Gesprächen optimistisch, dass die gesamte Rückführungsrichtlinie, federführend durch die EU-Kommission, noch bis Ende des Jahres verabschiedet werden kann. Damit dürfte auch das sogenannte Verbindungselement kippen, also die bisherige Maßgabe, dass Abschiebungen nur in ein Land möglich sind, in das die betreffende Person Verbindungen hat, etwa familiärer Natur. Einigkeit unter den 27 Mitgliedstaaten zeichnete sich heute ab. Die Beratungen mit dem EU-Parlament dazu stehen noch aus.
Aus Kopenhagen berichtete Katrin Schmidt. Wir schauen jetzt nach Gaza. Nach wie vor ist es ja sehr schwierig für Journalisten, überhaupt in den Gazastreifen zu gelangen, um von dort zu berichten. Am Wochenende waren zwei christliche Patriarchen im Kriegsgebiet und sie haben jetzt über ihre Eindrücke berichtet. Hunger und Mangelernährung sind nach Worten des lateinischen Patriarchen Kardinal Pier Battista Pizzaballa im Gazastreifen allgegenwärtig. Er war zusammen mit seinem griechisch-orthodoxen Kollegen Patriarch Theophilus III. Vor Ort. Beide fordern eindringlich ein Ende der Kampfhandlungen. Julio Segador berichtet.
Kardinal Pier Battista Pizzaballa, der höchste Vertreter der katholischen Kirche im Heiligen Land, stand bei der Pressekonferenz in Jerusalem noch sichtlich unter dem Eindruck dessen, was er bei seinem Kurzbesuch im Gazastreifen vor 2 Tagen hautnah mitbekommen hatte. Er war in das Kriegsgebiet gereist, um mit den Christen dort in Gaza City eine Messe zu feiern. Was er sah, waren lange Schlangen von Menschen, die um das Nötigste bettelten. Wir haben Männer gesehen, die stundenlang in der Sonne ausharrten, in der Hoffnung auf eine einfache Mahlzeit. Diese Demütigung ist schwer zu ertragen, wenn man sie mit eigenen Augen sieht. Sie ist moralisch inakzeptabel und ungerechtfertigt. Der lateinische Patriarch Pier Battista Pizzaballa war zusammen mit seinem griechisch-orthodoxen Amtsbruder Theophilus III. Nach Gaza gereist. Beide seien mit gebrochenem Herzen zurückgekehrt, erklärte Pizzaballa. Denn auf der Basis von Gefangenschaft, Vertreibung oder Rache könne es keine Zukunft geben. Auch deshalb forderten beide Geistliche ein Ende des Gazakrieges und mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Kriegsgebiet. Humanitäre Hilfe ist nicht nur notwendig, sie ist eine Frage von Leben und Tod. Sie abzulehnen ist keine Verzögerung, sondern ein Urteil. Jede Stunde ohne Nahrung, Wasser, Medikamente und Obdach verursacht großes Leid. Bereits am Wochenende hatte Papst Leo XIV. Nach einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu deutliche Worte gewählt. Die Welt habe den Krieg satt, erklärte der Papst.
Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra.
Ich fordere erneut ein sofortiges Ende der Barbarei des Kriegers. Ich fordere, dass das humanitäre Völkerrecht beachtet wird, ebenso die Verpflichtung zum Schutz der Zivilbevölkerung sowie das Verbot kollektiver Bestrafung, wahlloser Gewaltanwendung und der Zwangsvertreibung der Bevölkerung. Dies muss respektiert werden. Di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Dem Telefonat zwischen Papst Leo und Israels Premier Netanyahu war der Beschuss der einzigen katholischen Kirche im Gazastreifen durch einen Panzer vorausgegangen. In der Kirche suchen seit Kriegsausbruch immer wieder Menschen Zuflucht. Durch die Panzergranate wurde die Kirche beschädigt. Es gab Tote und Verletzte. In einer eher ungewöhnlichen Reaktion entschuldigte sich Netanyahu. Israel bedauere sehr, dass eine verirrte Munition die Kirche der Heiligen Familie getroffen habe. Jedes unschuldige Todesopfer sei eine Tragödie. Netanyahu kündigte an, den Vorfall zu untersuchen.
Christen im Heiligen Land fordern also ein Ende des Krieges im Gazastreifen, soweit Julio Segador. In einer gemeinsamen Erklärung haben auch Außenminister von 25 Ländern ein Ende des Krieges gefordert. Mit klaren Worten verurteilten auch sie die unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern und das Töten von Zivilisten, die versuchten, an Wasser und Nahrung zu gelangen. Aber Deutschland hat diese Erklärung nicht unterzeichnet. Die Bundesregierung geht bei ihrer Kritik am Vorgehen Israels weiter eigene Wege. Dazu Tim Aßmann aus Tel Aviv.
Die humanitäre Lage in dem Kriegsgebiet, sie wird immer katastrophaler. Das sieht auch Bundesaußenminister Johann Wadephul so. Der CDU-Politiker sagte das seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar auch am Telefon. Zuvor hatte schon Wadephuls Parteifreund und Bundeskanzler Friedrich Merz Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu wissen lassen, dass er dessen Gaza-Politik nicht teilt. Das Vorgehen der israelischen Armee dort ist aus Sicht des deutschen Kanzlers nicht akzeptabel. Die Aussagen von Wadephul und Merz klingen nach inhaltlicher Übereinstimmung mit der aktuellen Erklärung zahlreicher Staaten. Dass die Bundesregierung sich dennoch nicht angeschlossen hat, liegt offenbar daran, dass Berlin im Umgang mit der israelischen Regierung weiter auf direkte Gespräche setzt und den Partner nicht durch die Unterstützung einer offiziellen Erklärung verprellen will. Diese Strategie verfolgt die Bundesregierung schon länger. Sie hat bisher noch zu keinem erkennbaren Erfolg geführt, obwohl die Tonart verschärft wurde. Am 26. Mai wurde der Kanzler erstmals richtig deutlich. Er verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel Israels Armee im Gazastreifen vorgehe, sagte Friedrich Merz. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, lasse sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen, betonte der Bundeskanzler. Außenminister Wadephul legte wenige Tage später nach und dachte in einem Zeitungsinterview laut darüber nach, grünes Licht für deutsche Waffenexporte nach Israel auch davon abhängig zu machen, ob durch das Vorgehen im Gazastreifen Völkerrecht gebrochen werde. Dass die Bundesregierung im Umgang mit Israel weiter auf direkte Kontakte setzt, hat mit den besonderen Beziehungen beider Länder zu tun, ist durch die historische Verantwortung Deutschlands für Israels Sicherheit begründet. Doch das Durchhalten dieser Strategie wird für die Regierung Merz zunehmend schwieriger. Umfragen zeigen, dass die deutsche Bevölkerung das israelische Vorgehen im Gazastreifen mehrheitlich ablehnt. Aus der Opposition und auch von Teilen der SPD kommen Forderungen nach einem vollständigen oder teilweisen Stopp von Rüstungsexporten. Viele Partnerländer drängen Deutschland zu einem Strategiewechsel. Einige EU-Staaten wollen die Aussetzung eines Partnerschaftsabkommens mit Israel. Deutschland lehnt das ab und könnte mit seiner Position bald relativ isoliert sein. Wenn die Kämpfe im Gazastreifen weitergehen und sich die Lage der Zivilbevölkerung nicht verbessert, wird der Druck auf die Bundesregierung nicht nachlassen.
Soweit Tim Aßmann. Wir schauen nach Polen. Das gab es noch nie. In der polnischen Ostsee bei Wolin ist ein sehr großes Vorkommen an Erdöl und Gas gefunden worden. Die Rede ist von 22 Millionen Tonnen Öl und 5 Milliarden Tonnen Gas. Sollten sich diese Schätzungen bestätigen, würde es sich um das größte jemals in Polen gefundene Vorkommen handeln. Das weckt natürlich auch gleich Begehrlichkeiten. Klar, Rohstoffe sind teuer. Laura Isabella Marisken ist Bürgermeisterin von Heringsdorf auf Usedom, also direkt nebenan auf der deutschen Seite, und die hat davon nur zufällig erfahren.
Die Insel Usedom ist ein einzigartiger Naturraum. Wir tun alles dafür, um unsere Gemeinde, um unsere Strände, um das Wasser sauber zu halten. Und dafür werden wir auch jedes Jahr zertifiziert. Und das ist ein ganz, ganz großes Anliegen für uns. Wenn jetzt Schwerindustrie in einer unvorstellbaren Größenordnung hier bei uns in Sichtweite implementiert wird, so haben wir natürlich die Befürchtung, dass sich das sehr, sehr negativ auf die Umwelt, aber auch auf unser Dasein auswirkt. Und das ist natürlich einmal negativ, wenn wir jetzt über Wasserqualität und Co. sprechen für unsere Einheimischen, aber natürlich auch für unseren Hauptwirtschaftspunkt, nämlich den Tourismus. Also wir sind die größte Tourismusgemeinde in Mecklenburg-Vorpommern und unser Kernstück ist ja gerade eine wundervolle, saubere Landschaft mit klarem Wasser.
Soweit die Bedenken der Heringsdorfer Bürgermeisterin. Unser Polen-Korrespondent Martin Adam berichtet, wie wahrscheinlich eine Ölforderung ist.
Die große Meldung kam in einer kleinen Pressemitteilung. 2715 Meter habe man sich in die Tiefe gebohrt, östlich der polnischen Ostseeinsel Wolin, teilt das kanadische Unternehmen CEP mit. Und da sei man fündig geworden. Erdöl, Erdgas, alles massenhaft vorhanden. Die Bedingungen seien gut, eine Förderung realistisch. Bei CEP spricht man von einem historischen Moment für Polen und sich selbst. Und auch Krzysztof Gallos, Vize-Umweltminister und polnischer Chefgeologe, sieht, sollten sich die Schätzungen bewahrheiten, das größte jemals in Polen gefundene Öl- und Gasvorkommen. Bisher ist das aber nur eine Bekanntmachung des Unternehmens. Das Ministerium kann sich dazu erst äußern, wenn das Unternehmen die geologischen Dokumentationen eingereicht hat, wenn sie beurteilt und überprüft wurden. Laut CEP befinden sich unter der Bohrung Wolin East etwa 22 Millionen Tonnen Rohöl und verwandte Stoffe, dazu noch 5 Millionen Tonnen Erdgas. 200 Millionen Barrel Erdöl ließen sich hier fördern. Der aktuelle Marktpreis pro Barrel liegt zwischen 65 und 70 US-Dollar. In anderen Worten, der Jubel in Polen ist groß. Erdöl und Erdgas, da denken viele Polinnen und Polen zuerst an die Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, an die teure Loslösung von russischen Rohstofflieferungen. Könnte sich Polen aus eigenen Vorkommen versorgen, wäre das auch sicherheitspolitisch ein Gewinn. Bisher fördert Polen Gas und Öl im Süden und Osten des Landes, allerdings in deutlich kleineren Mengen. Nur so groß wie die Hoffnung jetzt ist das neue Rohstofflager nicht, meint Energieexperte Wojciech Jakubik. Selbst wenn CEP neben den gefundenen Vorräten noch andere, bisher nur vermutete, in der Umgebung ausbeuten könnte. Würden wir das Erdöl ab morgen fördern, würde es etwa ein Jahr reichen. Die Gasbestände sind etwas größer, das könnte für 2 Jahre reichen. Sollten sich die Schätzungen bestätigen, wäre das eine wichtige Hilfe in dieser schwierigen Zeit, aber ein Kuwait in Polen werden wir nicht ausrufen. Andere Schätzungen sind deutlich zurückhaltender. Die entdeckten Rohstoffe reichen vielleicht für ein paar Monate, meint zum Beispiel Jakub Wirch, Chefredakteur der Energienachrichtenseite Energetica24. Zumal Vize-Umweltminister Gallos erklärt, zuerst mal müsse die Förderung genehmigt werden. Bis tatsächlich Öl und Gas an die Oberfläche gebracht werden können, dauert es noch mindestens 4 oder 5 Jahre. Und wegen der Nähe zur Grenze, so Gallos, müssten dann womöglich auch deutsche Behörden zustimmen.
Pferde haben durchaus eine Rolle gespielt beim Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Hannover. Er hatte eine Krawatte gewählt mit den Tieren des Landeswappens und vom neuen Ministerpräsidenten Olaf Lies bekam er eine Pferdeskulptur. Die beiden kommen ja aus den Regierungsparteien Union und SPD und um in der Pferdesprache zu bleiben, sie wollen kein Wettrennen mehr, sondern offenbar gemeinsam Hürden springen. Es brauche ein neues Miteinander, so Merz. Johannes Koch fasst zusammen, worauf sich die beiden einigen konnten.
Als der Kanzler am Morgen die Staatskanzlei in Hannover betritt, da dauert es keine 5 Minuten, um zu verstehen, worum es ihm heute geht. Enge Zusammenarbeit.
Es hat keinen Sinn, wenn wir hier ständig nur gegeneinander arbeiten. Wir müssen unsere Kräfte bündeln.
Olaf Lies steht daneben und nickt. Die zwei Regierungschefs verstehen sich. Das merkt man schnell. Und sie haben einen Sinn für Symbolik. Als Olaf Lies dem Gast aus Berlin das obligatorische weiße Porzellanpferd als Geschenk überreicht, deutet Merz stolz auf seine rote Krawatte, gespickt mit weißen Pferdchen.
Vielen Dank, jetzt schauen Sie mal auf meine Krawatte.
Oh nein! Klar, es geht heute auch um Themen, aber Lies und Merz brauchen vor allem auch die Bilder. Der eine will sich als neuer Landesvater präsentieren, auch auf Bundesebene. Der andere will nicht mehr nur als Reisekanzler Außenpolitik machen. Und so wissen beide, sie können voneinander profitieren. Parteigrenzen hin oder her.
Ich möchte das Miteinander mit den Ländern und den Kommunen verbessern. Wir werden die großen Aufgaben, vor denen wir in Deutschland stehen, nicht gegeneinander, sondern nur miteinander lösen können.
Ob die Straße eine Gemeindestraße, eine Kreisstraße, eine Landesstraße, eine Bundesstraße ist, hat mich noch nie ein Bürger gefragt. Aber sie haben mich gefragt, wann sie saniert wird.
Mehr Pragmatismus und Niedersachsen als Vorbild. Olaf Lies gefällt das. Und so präsentiert er dem Bundeskanzler zusammen mit den Landesministern ein Niedersachsen als Vorreiterland. Oder wie er es nennt.
Als Nummer 1 Bundesland, das liegt ein bisschen daran, dass wir Agrarland Nummer 1, Energieland Nummer 1, auch beim Thema Industrie, Automobil sehr weit vorne sind. Also
Niedersachsen realisiere Bauprojekte in Rekordgeschwindigkeit, so Lies. Ob neue Munitionsfabriken oder LNG-Terminals. Der Ministerpräsident schwärmt und Merz hört aufmerksam zu. Zum Schluss fahren beide dann noch in einem selbstfahrenden VW-Bus durch Hannover, made in Niedersachsen. Klar. Und auch ein Labor an der Medizinischen Hochschule Hannover wird dem Kanzler präsentiert.
Das ist Deutschland von seiner allerbesten Seite. Es freut mich wirklich, dass ich heute die Gelegenheit habe, hier zu sein.
Olaf Lies, so scheint es, hat sein Bundesland und damit auch sich selbst erfolgreich präsentiert. Und so fährt der Kanzler nicht nur mit neuen Eindrücken, sondern mit vorzeigbaren Bildern am Mittag zurück nach Berlin.
Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.